Wer das Leben von Jesus in der Bibel anschaut, der entdeckt, dass er mit ganz verschiedenen Menschen, eben so Tavolata, Tafelgesellschaft, mit ihnen hatte. Auch wenn dieser Begriff natürlich so in der Bibel nicht vorkommt. Es hat angesehene Menschen darunter, die er mit ihnen gegessen hat, so Schriftgelehrte, aber auch reiche, einflussreiche, aber immer auch wieder Randfiguren von der Gesellschaft. Mit Prostituierten hat er gegessen, mit Zöllner, mit Zöllner. Einmal sogar mit 5000 Menschen zusammen. Und beim letzten Abendmahl schon fast intim, nur mit seinen Jüngern. Aber immer wenn Jesus so mit anderen am Tisch gegangen ist, dann ist es nicht einfach nur um Essen, so um Nahrungszufuhr gegangen, sondern immer auch um Gemeinschaft mit ihnen. Tavolata. In dem, dass er mit Randfiguren am Tisch gehockt ist, hat er deutlich gemacht, dass sie ihm wertvoll sind. Wenn er mit Reichen oder Einflussreichen am Tisch war, so hat er deutlich gemacht, dass auch sie Gott brauchen. Ja, von so solchen Begegnungen werden wir in den nächsten paar Mal hören. Und ich fange heute, wie gesagt, mit einer ganz besonderen so Geschichte an, von einem Fest, wo Jesus am Hochzeit war. Ich lese noch einmal die Geschichte. Wir finden sie an einem Ort in der Bibel, im Johannesevangelium, im 2. Kapitel. Und am 3. Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Und als der Wein ausging, spricht Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jedem gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Wisst ihr, was eigentlich das Coolste am Job eines Pfarrers ist? Könnte man es nachher noch sagen. Man wird viel mehr zu Hochzeiten eingeladen als sonst. Ich bin nicht nur bei familiären oder bei freundschaftlichen Hochzeiten eingeladen, sondern auch bei Hochzeiten aus der Gemeinde. Manchmal ist man ganz überrascht, welche Leute das einem noch zum Hochzeit einladen. Einfach zum sagen, man muss also den Pfarrer nicht einladen. Aber freuen tut man sich natürlich schon, wenn man eingeladen ist, selbstverständlich. Wir wissen nicht, warum Jesus zu dem Hochzeit eingeladen ist, wo hier die Geschichte davon erzählt wird. Wir wissen nur, dass er und seine Mutter dort waren. Und wir dürfen das Hochzeitsfest auch nicht unbedingt gerade vergleichen mit diesem heutigen Hochzeitsfest. Denn ist ein Hochzeitsfest nicht einfach nur so eine familiäre Sache gewesen, sondern man hat immer mit dem ganzen Dorf oder am liebsten mit der ganzen Stadt gefeiert. Und nicht nur einen Tag, das hat auch mehrere Tage hat das können sein. Aber eigentlich spielt das Hochzeitsfest, das wir hier davon hören, für die Geschichte eigentlich kaum eine Rolle. Wir wissen nicht einmal, wer geheiratet hat. Was uns speziell von dieser Geschichte hier jetzt erzählt wird, ist die Mutter-Sohn-Geschichte. Und dass es sich hier bei diesem Wunder um das erste Wunder handelt, wo Jesus da hat. Bin ich da? Ah, Mutter-Sohn-Geschichte. Das kennen wir auch heute noch so, Mutter-Sohn-Geschichte, vielleicht Mutter-Tochter oder Vater-Tochter oder Vater-Sohn-Geschichte. Bekannt bei euch? Das kommt vor. Typisch Mutter, typisch Sohn. Das Problem taucht auf und die Mutter weiss natürlich sofort, was ihr Sohn jetzt machen und wie wir das Problem lösen können. Nicht sie löst das Problem, sondern sie geht zum Sohn und sagt, du löst bitte das Problem. Typisch Mutter, typisch Vater. Könnte alle die gehen, die es nicht kennen. Die wissen nicht, von was ich rede. Aber auch typisch Sohn. Mutter, du nervst. Was geht das mich an? Ist das mein Problem? Ich bin doch keine Zähne mehr. Ich weiss selber, was ich zu tun habe. Ist euch aufgefallen, die Antwort von Jesus, ich finde, die ist ziemlich schroff. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Typisch Sohn, typisch Tochter. Geht es in dieser Geschichte um das? Ich denke kaum. Es ist ja auch nicht bei dieser Auseinandersetzung oder bei diesem Konflikt da stehen geblieben. Zum einen hat sich Maria dann ja auch an andere gewendet, die sollen helfen. Und auch Jesus hat seine Haltung verändert und hat dann etwas gemacht. Entscheidend für mich in dieser Geschichte ist der Einsatz, wo Maria dann zu den Dienern sagt. Was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Merkt ihr, es scheint nicht so, als hätte Maria Kompetenz, den Diener etwas zu sagen. Sie ist ja nur ein eingeladener Gast. Es sind nicht ihre Diener, die sie ihnen etwas sagt. Diener, die sie umkommandieren kann wie ihr Sohn. Und wenn sie es aber trotzdem tut, dann muss es irgendeinen Grund dahinter haben. Sie glaubt, dass es hilfreich sein könnte, wenn die Diener auf den Typ, der ihr Sohn ist, würden hören. Was er euch sagt, das tut, das ist der Schlüsselsatz in dieser Geschichte. Maria ist der festen Überzeugung, dass es sich lohnt, das zu tun, was Jesus sagt. Interessant ist ja auch, dass Maria nicht zu den Dienern geht und sagt, was sie denkt, was sie tun sollen. Nein, sie weist auf Jesus hin und sagt den Dienern, macht ihr das, was der euch sagt. Es geht nicht darum, was die Maria denkt, was man sollte machen, sondern man sollte dann das machen, was der Jesus sagt. Und Maria lässt auch absolut offen, was Jesus sagt. Vermutlich hätte sie es nicht gewusst, was er dann sagen oder tun. Wichtig ist einfach für sie, dass das gemacht wird, was der Jesus sagt. Ihr Lieben, merkt ihr, genau um das geht es, wenn wir mit Jesus am Tisch sind. Es geht darum, wenn wir mit ihm am Tisch sind, das zu tun, was er sagt. Nicht das ist gefragt, was wir möchten, dass er tun soll. Diesen Wunsch gibt es natürlich auch in mir und in euch Kindern. Aber es geht darum, das zu tun, was er uns sagt. Was er euch sagt, das tut. Maria war der festen Überzeugung, es lohnt sich nicht nur zu hören, sondern den auch zu tun. Wer mit Jesus am Tisch sitzt, sollte das mit dieser Überzeugung tun. Es lohnt sich, das zu tun, was Jesus sagt. Wisst ihr, manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Christen allzu gern nur etwas hören wollen. Wir wollen hören, dass Gott uns liebt, dass wir gerade gut sind, so wie wir geschaffen sind, dass er uns unsere Sünden vergibt, dass er mit uns ist, dass er uns segnet. All das ist richtig und das ist gut. Und das sagt Jesus so. Aber in unserer Geschichte hier wird ganz besonders und explizit darauf hingewiesen, dass es um das Tun geht. Was er euch sagt, das tut. Wer im Matthäus-Evangelium in den Kapitel 5 bis 7 liest, der liest Bergpredigt. Das ist eigentlich die Zusammenstellung von der Ethik, von der Lebensanweisung von Jesus an die Menschen. Dort finden wir ganz viele Sachen, was man tun soll. Zum Beispiel Sachen zum Gebet, zum Fasten. Wir wären übrigens gerade in einer Fastenzeit drin. Zum Ehebruch, zum Töten, zum Schwören, zum Spenden, zum Sorgen, zum Richten und noch ganz vieles mehr steht dort. Jetzt schon fast am Hageln. Und am Schluss von diesen drei Kapiteln vom Matthäus-Evangelium sagt Jesus dann, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, hören und tun, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Und ein bisschen später unten heißt, und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Zu Recht wird von der Bergpredigt gesagt, dass sie die ganze Ethik von Jesus wiedergibt. Da drinnen hören wir oder lesen wir, wie wir unser Leben sollen gestalten. Und wenn ihr euch fragt, was Jesus euch sagt, wie ihr euer Leben sollt gestalten, dann lest die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Aber ich warne euch gerade schon mal. Wer das macht, der stößt auf hochkonzentrierte und wirklich auch hochstehende Ethik. Wer das liest, der kann auch ganz schön erschrecken. Weil die Anforderungen an ein christliches Leben sehr hoch sind. Das Tolle ist aber auch, dass wir die Bergpredigt nicht nur als Regel für ein christliches Leben verstehen können, sondern immer auch gleichzeitig als Verheißung. Was uns jetzt noch unmöglich erscheint, dafür dürfen wir mit Gottes Wirken in unserem Leben rechnen. Der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit auf, sagt der Paulus in Römer 8. Mit dieser Kraft vom Heiligen Geist können wir rechnen, wenn wir das tun wollen, was Jesus uns sagt. Nein, einfach nicht. Ich will euch ein Beispiel erzählen von mir. In der Schule habe ich mich ab und zu mit anderen Jungs prügelt. Ich kann mich erinnern, das ist gerade Bestätigung. He? Ich kann mich erinnern, dass ich einmal, das Bild habe ich wirklich noch vor mir, dass ich so unter der Schulbank meine Hand angeschaut habe und die hat zittert, noch von Anstrengung. Und die war also voller Haar gewesen. Nicht meine. Und ich habe mich sehr geschämt, dass ich einfach wieder am Prügeln war mit ihm. Und eigentlich hätte ich gewusst, dass Jesus das nicht will. In der Bergpredigt steht, liebet eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Wenn die einen auf die rechte Backe schlägt, dann bieten wir die anderen her. Und ich habe zurückgeschlagen und Haare ausgerissen, bevor man denken kann. Weil sie nicht alle so gewalttätig von euch wie ich. Aber es ist so schwierig, das einzuhalten, was er euch sagt, das tut. Liebet eure Feinde. So einfach ist das nicht. Manchmal muss man doch zuschlagen. Aber die Bergpredigt ist klar. Halt die andere Backe her. Wisst ihr, ich verstehe die Aussage nicht nur als Aufforderung, Markus, jetzt weisst, was du zu tun hast, sondern immer auch als Verheißung. Gott gibt dir Kraft, die du selber nicht hast, dass du nicht musst zurückschlagen und sogar in bestimmten Situationen kannst die andere Backe herhaben. Gott gibt uns die Kraft, dass wir Feinde können lieben und denen können Wohltaten tun, die uns hassen. Weil das können wir aus unserer eigenen Kraft nicht. Gott verspricht uns, wenn wir die Bergpredigt lesen, immer auch wieder, ich gebe dir Kraft, das zu tun, wozu ich dich auffordere. Vertrau mir. Und damit sind wir eigentlich genau wieder an dem Punkt, wo wir in unserer Geschichte in der vorhin ein bisschen weggegangen sind. Nämlich bei dieser Aufforderung von der Maria an die Diener, was er euch sagt, das tut. Ich glaube, das ist ein schönes Thema und eine schöne Vorstellung, mit Jesus am gleichen Tisch zu sitzen. Aber es bedeutet auch, das zu tun, was er uns sagt. Und er wird uns dafür auch Kraft schenken, die wir brauchen, um das zu tun, was er will. Irgendwie scheint das mit dem Wunsch, den ich habe, nämlich, dass aus dem Glas Wasser noch Wein wird. Irgendwie scheint das nicht Gottes Wille zu sein. vielleicht ist es doch auch noch gut für mich, wenn ich noch ein bisschen besser dort in der Bergpredigt höre. Zum Beispiel im Unser Vater Gebet, wo auch dort der Bergpredigt ist, heisst es Unser Vater und dann Dein Wille geschehe. Es geht also um viel mehr als einfach so einen Show-Effekt. Das wäre schon cool gewesen, wenn das jetzt noch eingeworden wäre. Aber es geht nicht um einen Show-Effekt. Es geht darum, dass wir das tun, was er uns sagt. Amen.